eine Epidemie, es verbreitet sich.
Ist es eine Epidemie?
Oh, nein, voll dämlich.
Es war um die fucking Hölle. Fuck. Na gut, eher positiv übertrieben, der Mick.
Trotzdem danke, aber unnötig. Haben wir die Zombie-Apokalypse verpasst? Ich bin mir nicht sicher, weil ich war so... Und dann war da niemand. Und ich war so voll enttäuscht.
Ja, für alle, die sich denken, was seid ihr für verfickte Klugscheißer-Fresserin?
Schon dumm.
Wir leben noch. Wir leben noch. Und wenn ihr jetzt auf diesen Play-Button ja gedrückt habt, dann hört ihr uns jetzt auch. Hallöchen, da sind wir direkt aus der Versenkung für euch aus Dresden und aus
Berlin.
Wir sind wieder da. Sorry, dass euch ein bisschen Content gefehlt hat. Ich bin sicher, ihr seid bestimmt zur Konkurrenz übergegangen, was auch für diesen Zeitraum okay ist.
Mhm. Aber jetzt könnt ihr zurückkommen.
Genau, jetzt könnt ihr zurückkommen. Noch können wir uns nichts von diesem Podcast kaufen. Deswegen müssen wir Dinge machen, um Geld zu verdienen und oder uns vorzubereiten, irgendwann mal Geld mit Dingen zu verdienen. Mhm. Wie Bildung oder sonst irgendwas. Und und ich bin immer noch nicht gut im Instagame, muss ich echt sagen.
Ja, das Ding ist, ich bin gut im Instagame, aber ich habe gerade ungefähr 5 Instagram-Accounts, die ich betreue, und es ist super anstrengend.
Ja, ich konsumiere auch eher, muss ich ganz ehrlich sagen. Mittlerweile auch immer nur noch Reels, also es ist wieder schlimmer geworden, obwohl mittlerweile holt mich auch manches nicht so richtig ab. Ich habe gestern eine Person getroffen, die aussah wie eine, die ich bei diesen ganzen TikTok-Reel-Fame gesehen habe.
Wow.
Also wirklich okay. Wie fast 1:1. Könnte irgendwie Verwandtschaft sein und so, aber ich habe die Person jetzt nicht drauf angesprochen, gedacht, hey, bist du die? Also ich glaube, es war nicht diejenige, weil die war ganz tätowiert sonst ursprünglich und die war nicht so tätowiert, aber vom Gesicht, Haare, übelst krass. Übelst ja, identisch.
Raus.
Es ist viel passiert in den letzten Wochen. Ja, aber viele Dinge wurde, denke ich, auch schon ganz schön ausführlich bestimmt in 1000 anderen Millionen Podcasts gesprochen und Fernsehsendungen und alles Mögliche, wie zum Beispiel über die Wahl.
Richtig.
Und das, ja, weiß ich nicht. Willst du noch was Wichtiges dazu sagen?
Was Wichtiges?
Ja, oder irgendein
naja,
Punkt,
das
der noch nicht
ist,
angesprochen wurde.
Ja, was Leute vielleicht nicht so viel beobachtet haben, ist ja die Berlin-Wahl. Weil ich meine, Bundestagswahl, okay, gut. Aber in Berlin, was mich, glaube ich, am meisten überrascht hat, war... die Tierschutzpartei hat es tatsächlich in Marzahn-Hellersdorf da in das Rathaus Bürgermeister-Dingsbums-Amt geschafft, ja? Die haben die 5%-Hürde geschafft in Marzahn-Hellersdorf als einziger Bezirk. Aber auch in allen anderen Bezirken haben die gar nicht mal so wenig geholt. Also teilweise so 3%, 4,5%, so, aber es hat halt überall nicht gereicht. Aber in Marzahn-Hellersdorf hat die Tierschutzpartei es geschafft, was ziemlich cool ist.
Ja, voll geil. Also, stimmt, die Berliner Wahl, ich habe nur natürlich dieses Wahldebakel verfolgt. Also, und ich weiß auch nicht bis heute, wer auf die Idee kam, dass es gut ist, einen Marathon an demselben Wochenende laufen zu lassen.
Ja, und das ist relativ dumm so. Ja. Und es war tatsächlich so, dass an einem der Wahllokale, weil ich habe zwar Briefwahl gemacht vorher, aber Lemmy musste noch wählen. Und dann sind wir halt echt so eine Stunde vor Wahlschluss quasi, bin ich mit Lemmy noch hier zum Wahllokal gegangen. Und da kamen halt auch schon so Leute vorbei, die waren so, ja, ich war bei einem anderen Wahllokal und da waren die Stimmzettel aus und blablabla. Und ich war so, ja, okay, gut, das war jetzt vielleicht bei einem. Und danach war das ja aber riesig groß, das überall war so, oh Gott, keine Stimmzettel. Ich so, okay, ich dachte, das wäre bei einer Sache so gewesen. Aber nein, es war tatsächlich an vielen Stellen so.
Krass,
ja,
krass.
Das war ziemlich dumm.
Also mich hat dann auch in dem Zusammenhang wie auch entsetzt, Ulf Poschardt, das ist ja der, glaube ich, Chefredakteur der Bild mit oder Chef da irgendwie, nicht von der Bild, sorry, von der Welt, aber es ist mittlerweile dasselbe.
Basically the same,
genau. Und der in jeder fucking Polit-Talkshow oder irgendwas auf sein Gesicht reinhält oder in allen möglichen Beiträgen. Und der jetzt auch sehr traurig darüber war, dass Sebastian Kurz nicht zurückgetreten ist. Wen überrascht's? Mich nicht. Auf jeden Fall. Und er war nicht wählen, weil ihm war auch die Schlange zu groß und er hatte andere Termine gehabt. Wo ich auch so denke, was? Die ganze Zeit redest du darüber, über alles Mögliche und dann weißt du, dass du auch an dem Tag, weil du bei irgendeiner Zeitung arbeitest, da auch irgendwie abends irgendwas sagen musst und bist dann so, nö, ich hab's halt nicht mehr geschafft, sorry. Also, weiß ich nicht, fand ich total albern. Also wirklich, wo ich auch so dachte, ja, und wir sollen dir dann abkaufen, dass du dich super krass für Politik interessierst oder was, wir dann nicht mal zur Wahl gehst. Also ja, fand ich irgendwie irre. Aber das tatsächlich, dieses Debakel, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das fand ich auch krass, wo man so denkt, okay, da wollen schon Leute wählen gehen. Und dass niemand vorher gesagt hat, Leute, es ist aber an den Tag ein Marathon. Was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Oder vielleicht haben das Leute gesagt und andere Leute waren so, nö, das geht schon.
Ja. Wobei ich halt glaube irgendwie, dass, ja, der Marathon war ein Problem, aber ich glaube, der war tatsächlich nicht mal unbedingt das größte Problem, sondern eben dieses, die hatten nicht genug Wahlzettel, plus eben auch teilweise hatten sie falsche Wahlzettel oder dann irgendwelche Wahlzettel doppelt und dafür was anderes nicht, weil wir mussten ja 10 Millionen Sachen wählen, so, ne? Also man, es ist ja so, für alle, die zur Bundestagswahl gegangen sind, ne, die haben da ihre zwei Kreuze gemacht. Wir hatten ja so 5 verschiedene fucking Zettel, so für jeden Kack. So, ich stand dann da und war so, okay, also das ist jetzt für das, das ist für das und das für das und das für das. Und dann war ich so, ganz ehrlich, was mir gefehlt hatte, war so, dass man vielleicht mal im Vorhinein auch ein bisschen mehr erklärt hätte, für was welche Stimme ist. Weil ich war tatsächlich verwirrt, als ich bei meiner Briefwahl war, weil ich nicht damit gerechnet hatte, dass es so viele Stimmen zu verteilen gibt. Und dann dachte ich auch so, okay, dann hast du erst Stimme das und Zweitstimme das und dann noch für was anderes erst Stimme das und Zweitstimme das. Und ich war dann so, ich weiß teilweise gar nicht, was ist. So. Und das fand ich zum Beispiel blöd, wo ich denke, ich finde, das hätte man vorher auch mal ein bisschen besser noch so kommunizieren können. So, weil wir haben ja eben Abgeordnetenhaus, also wir haben logischerweise Bundestag gewählt, wir haben Abgeordnetenhaus gewählt, wir haben hier Bezirk gewählt und wir hatten den Volksentscheid. So, und wo ich denke, ja, bei dem Volksentscheid war klar, beim Bundestag war auch klar, aber bei diesen ganzen anderen Sachen war mir jetzt teilweise nicht so richtig klar, für was ich jetzt hier genau stimme eigentlich. Also das fand ich nicht so praktisch.
Nee, auf gar keinen Fall. Ich glaube, es hat auch sehr viele Leute verwirrt und alles Mögliche. Also was, wer, wie, wo, was auch wählen kann oder nicht wählen kann. Ich habe da irgendwo gelesen, dass die Partei irgendwie auch getwittert hat, ob die das anfechten wollen, das Wahlergebnis für Neuwahlen, weil das halt so undurchsichtig war. Oder weil Leute auch dann eben noch draußen standen 18 Uhr, aber dann schon die Vorberichterstattung losging und das ja quasi Beeinflussung ist, ne, wenn die ersten Hochrechnungen auftauchen und so. Ich weiß jetzt, was mich da interessieren würde, das habe ich gar nicht so richtig verfolgt. Mit Deutsche Wohnen enteignen, der Volksentscheid. Das habe ich das richtige in Erinnerung, dass das mehr so ein, soll ich sagen, eine Stimmungsabfrage ist? Oder ist das tatsächlich wirklich ein Entscheid, der dann dazu führt, dass Deutsche Wohnen enteignet wird?
Naja, also es ist halt so, dass es erstmal natürlich irgendwie dafür ist, dass man den Volksentscheid will. So, ne? So habe ich das verstanden. Man will den Volksentscheid sozusagen. Jetzt muss das natürlich irgendwie noch dann vom Abgeordnetenhaus hier in Berlin beschlossen werden, dass es, also so verstehe ich, dass es dann den Volksentscheid gibt. So. Und das Ding ist aber, was halt richtig dumm ist einfach, dass da natürlich die Leute in Berlin so bescheuert sind und tatsächlich irgendwie die SPD gewählt haben, weswegen wir jetzt diese blöde Kackkuh hier haben. Und ich habe es ja vorausgesehen irgendwie, dass wir diese, oh Gott, ich habe ihren Namen schon wieder verdrängt.
Giffey.
So dumm Giffey. Giffey. Oh Gott, ich hasse diese Frau. Was, jetzt haben wir die gekriegt, die schon im Vorhinein gesagt hat, ja, nee, das finde ich Volksentscheid, das finde ich echt doof. Ich glaube, das machen wir nicht. Wo ich denke, cool, jetzt haben wir irgendwie, haben wir quasi dafür gestimmt, dass wir den Volksentscheid wollen. Und sie ist so, na, vielleicht nicht. So, und die ja jetzt irgendwie auch irgendwelche Koalitionsgespräche irgendwie mit der CDU führt, die blöde Kuh. Wo ich denke, okay, Rot-Rot-Grün war jetzt nicht der Hammer, get it, aber will ich bitte eine CDU-Regierung zusammen mit der SPD hier haben? Nee, weil wenn wir das kriegen, dann kriegen wir 100% keinen Volksentscheid. So, was halt richtig dumm ist einfach. Ich verstehe nicht, wie Leute darauf kommen, ich verstehe auch nicht. Also ich finde so generell diese ganze Wahl, wie die in Berlin gelaufen ist. Also ich dachte zwischendurch so, ich fände Neuwahlen schon gut, weil dann würde ich vielleicht nochmal anders wählen. So, jetzt, wo ich das Wahlergebnis gesehen habe, würde ich es mir eventuell nochmal überlegen.
Ja.
Aber ja, ist jetzt halt so. Was ich auch ärgerlich fand, war, aber das ist halt so ein Ding, wo Leute sich nicht informieren, okay, ist halt, wen haben wir wieder in Mitte als Bezirksbürgermeister, weil die Leute in Mitte alle Grün gewählt haben, haben wir dort jetzt wieder den Kack-Van-Dassel-Idioten. Van Dassel ist ungefähr der größte Vollidiot auf diesem Planeten, weil, kurzer Input, wir haben ja den Straßenstrich auf der Kurfürstenstraße, der ja schon seit Ewigkeiten jetzt scheinbar ein Problem ist, dass man die ja unbedingt weghaben möchte. Die Kurfürstenstraße liegt halt so halb in Schöneberg und halb in Mitte. Und der gute Herr Van Dassel setzt sich halt schon die ganze Zeit dafür ein, quasi, dass dieser Straßenstrich verboten wird, dass es Sperrbezirke in Berlin geben soll, bla bla bla. Der ganze Bullshit. Wo ich so denke, cool, danke ihr Idioten in Mitte, die ihr schon wieder Van Dassel gewählt habt, weil jetzt haben wir die nächsten 4 Jahre schon wieder die gleiche Kacke. So, und die gleiche dämliche Diskussion, wo ich dachte, hätte man wenigstens bitte in Mitte nicht Grün wählen können und irgendjemand anderen, damit wir nicht fucking Van Dassel haben. Aber nein, hat sich natürlich keiner informiert. Jetzt haben wir Van Dassel wieder. Danke, danke Mitte.
Ja,
danke
für nichts. Ich glaube auch wirklich, dass es sehr oft daran liegt, dass es dann auch nicht so, gerade was ja in Berlin da auch viel wichtiger war, zu sagen, okay, was macht man wirklich für eine Politik vor Ort? Richtig. Na, und welche Person ist dann dahinter? Erstmal die Partei vielleicht ein bisschen zweitrangig zu betrachten und zu sagen, okay, wer ist denn überhaupt als welcher Vollpfosten ist denn da am Start? Genau. Ja, wäre vielleicht dann hier wichtiger gewesen. Naja, ich war habe versucht, die Pfeiler der Demokratie zu unterstützen und war ja Wahlhelferin.
Und ja, wie ist das gelaufen?
Ja, da kann ich aus paar Insights berichten. Also wir waren hier in einer wahnsinnig großen Schule, die echt cool war, wo ich dachte, wow, ich hätte auch gerne mal so eine Schule Unterricht gehabt, voll fancy, voll hübsch, alles voll neu. Und da war eine riesige Schlange, die schon Mittag rum draußen, wenn wir da sein sollten. Und ich war so, hä, ist das ja auch Wahllokal? Nein, es waren wirklich alles WahlhelferInnen. Und richtig, richtig, richtig viele. Also mega krass. Und die wurden dann alle in so Klassenräume aufgeteilt. Also du wusstest, wo du genau hin musst und so. Das war ziemlich gut strukturiert. Also alle waren so wie kleine Ameisen, die an ihren Ort gelaufen sind. Und dann kam so ein Klassenraum rein und da gab es immer zwei Gruppen, die jeweils für so quasi diesen Bezirk zuständig waren. Und genau, und dann wurde ich zu meiner Gruppe zugeordnet und dann war so ganz lange so awkward Stimmung, weil man saß dann so ein bisschen an einem Tisch mit, ich glaube, 5, 6 anderen Leuten noch. Und genau, und dann gibt es ja Wahlvorstand, ne, und die Person, die das schreibt, und dann gibt es so Beisitzende und so. Und ja, und ich habe ja quasi auch beigesessen und Briefe geöffnet sozusagen, wo das haben alle. Ja, und dann hängst du halt da rum und dir wird das erstmal so ein bisschen grob erklärt. Also es sind jetzt keine aufregenden Sachen. Also neben dir stehen dann schon die Urnen, wo natürlich die Briefe schon drin sind, die gesammelt wurden. Und die sind ja bei den Wahlumschlägen, also wer das gesehen hat, steht immer Nummern drauf und da wird das quasi zugeordnet. Also dass man genau sagen kann, die Postleitzahl hat in Dresden so und so gewählt. Ne? So, damit man auch Statistiken dann daraus ziehen kann und so. Und genau, also wurde das dementsprechend vorgeordnet und dann wird da halt kurz gesagt, ja, muss drauf achten, dass keine Gegenstände drin sind und so ein Quatsch und so. Genau, und dann ist warten, 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 weil du quasi erst 15 Uhr die Briefe auf Vollständigkeit kontrollieren kannst. Also da wird dann zuerst der rote aufgemacht, der rote Umschlag und derzeit starrst du dich halt an, ne, starrst dich an. Und sehr gemischtes Helfer in einem Publikum war da, also neben mir saß ein Doktor der Chemie und ich wollte die ganze Zeit so sagen, so, oh krass, und was haben Sie denn Doktor der Chemie gemacht? Ich habe zwar keine Ahnung, aber ich würde es übelst gerne wissen. Hey, ich kann übelst ein chemisches Rechnen. Oh, können Sie mir das mal schnell erklären und so? habe ich nicht gemacht, war komisch und ganz viele Leute aus der Verwaltung arbeiten dort und die, habe ich gehört, auch einen Urlaubstag extra bekommen, wenn die damit helfen. Und genau, sie müssen auch quasi da arbeiten, aber kriegen wir dann auch dementsprechend auch entschädigt. Und genau, dann wartest du halt und dann 15 Uhr geht es dann halt los. Dann machst du erstmal diesen roten Wahlumschlag auf und holst quasi den blauen Brief raus, ne, wo dann quasi die Stimme drin ist. Und genau, und dann guckst du halt, ob die Erklärung, dass du das auch ausgefüllt hast, dabei ist. Ja.
Ja.
Das ist so die Schritte. Und das sind über alle Sachen, die so viel so fragwürdig sind, wo man jetzt sagt, boah, kann man die Unterschrift ja gar nicht lesen, ob das nur ein Strich ist oder ein Kreuz oder dass es nicht geklebt gewesen oder richtig zugeklebt oder was auch immer, da wird dann quasi abgestimmt. So. Und dann wird ganz viel gezählt. Also Umschläge, es wird die ganze Zeit gezählt. Es wird permanent gezählt und abgeglichen wieder, ob man immer auf die richtige Zahl kommt. Also man kann da wirklich, also wenn die Leute immer sagen, oh ja, Wahlbetrug und Briefwahl, wo ich so denke, nee, also da müssen schon alle an diesen Tisch, die der will, zusammengewürfelt sein, dann schon sich einigen darauf, dass man das jetzt fälschen will. Ne? Natürlich würde das dann gehen, bin ich auch ehrlich, also klar, ne? Aber es ist halt, Menschen stecken halt dahinter. Aber dadurch, dass du halt so viele Leute bist, die unterschiedlich ja nicht sein könnten, ist das sehr, sehr schwierig. Also kann ich Leute beruhigen. Eure Brief kommt an, klebt den immer ordentlich zu, das würde ich gerne mit auf den Weg geben, klebt den wirklich ordentlich zu, weil der Kleber hält ganz schlecht, der davor drauf ist. Ja. So. Und genau, und unterschreibt zumindest so, dass man erkennen kann, dass es eine Unterschrift ist. Und klar kann man nicht nachweisen, ob die Person X das auch angekreuzt hat, ne? Aber
ja, natürlich.
Oder ob du Hilfsperson bist, ob du jemanden hast, der im Vormund ist oder irgendwie sowas. Das kann man natürlich, wir haben da keine Listen. Also es gibt dann keine Listen, wo man das kontrolliert.
Aber kannst du theoretisch dann, also weil wenn du den Außenbrief sozusagen öffnest, dann ist doch da drin eben dieses, wo der Name von der Person draufsteht.
Genau.
Genau, und dann öffnest du den Brief danach, wo es ja quasi dann nicht mehr drin steht, wer das gemacht hat. Aber das heißt, du könntest ja trotzdem in dem Moment abgleichen, okay, die Person hat die AfD gewählt, ich check mal kurz den Namen und dann schicke ich da vielleicht ein kleines Kommando vorbei.
Das könnte ich tatsächlich nicht machen, weil der blaue Briefumschlag ja auch nochmal versiegelt ist und die dann quasi getrennt voneinander gesammelt werden. So, dass es dann absolut nicht mehr zuordnungsfähig ist, wer welche Stimme abgegeben hat. Und der blaue Briefumschlag darf auch erst 18 Uhr geöffnet werden.
I see.
Okay. Genau, also somit separiert sich das dann und dann weißt du am Ende das nicht mehr. Aber es gibt auch Leute, die zum Beispiel ihren Namen, der eindeutig immer da beschrieben ist, bitte lege deinen Namen nicht mit zu deiner Stimme in den blauen Briefumschlag, dass sie ihn da reinlegen. Na, das kam auch vor. Und dann ist es quasi so, dass alle dann in diesem Wahlkomitee dahin klotzen, wie der Wahlvorstand den blauen Umschlag aufmacht, guckt, ob dieser Stimmzettel, also der Namenszettel da drin ist und den dann so rausholt, ohne den Stimmzettel aufzufalten und dann wieder den Brief versiegelt. Ne? Also quasi, dass man sagen kann, okay, da wird die Stimme trotzdem gewertet, wenn es alle okay finden, weil man ja die das Geheimnis der Wahl noch gesichert ist.
Na gut.
Aber es gibt immer noch Leute, die sich das nicht durchlesen, obviously, oder das nicht wissen oder mit irgendjemandem darüber reden. Also wir hatten tatsächlich viele Leute, die prozentual gesehen, fand ich das schon relativ viel, die diesen Namenszettel in ihren Stimmzettel reingepackt haben.
I see.
Ja, und dann geht's weiter, dann hast du ja das gemacht und dann hast du ja die blauen Zettel, kommen dann wieder in die Ohren, also die blauen Briefumschläge. Das andere wird gesammelt und und dann 18 Uhr geht's dann los und dann werden erstmal alle Briefumschläge aufgemacht, die blauen. Und dann musst du ja diese ellenlangen Wahlzettel rausholen. Und das ist ein bisschen aufregend, weil du bist ja quasi die erste Person, die sieht, wer wie gewählt hat.
Ja.
Und das war wirklich bei mir so, oh fuck AfD, oh fuck CDU, oh fuck AfD, oh fuck CDU. Wirklich krass. Also krass, was hier auch wieder in meinem Stadtbezirk, den ich hier betreut habe, die AfD für viele Stimmen hatte. Das war wirklich nicht cool. Und und dann waren auch ein paar dabei, wo man gesehen hat, aha, das wurde jetzt neu versiegelt. Das war der, wo mir gesagt haben, ja, das zählt noch. Wo man dann sich natürlich besser merken konnte, aha, das war mal die AfD drin auch, ne? So. Wo man dachte, ich hätte gegenstimmen sollen, dass das anerkannt wird. Aber weiß ja vorher nicht. Naja, dann machst du das auf, hintereinander weg und dann geht das richtig manuell. Also wer denkt, dass Briefwahl irgendwas mit Technik zu tun hat, die Auswertung? Nein. Das ist im Land der Faxgeräte. Ist das manueller, wie es nicht sein könnte. Also man hat dann so vorgegebene Zettel, da stehen dann alle Parteien drauf und dann werden die auf den Tisch verteilt. Ne? Und dann wird erstmal sortiert, so, welche Partei hat denn Erst- und Zweitstimme, welche nicht. Und dann wird quasi einzelne Häufchen überall gemacht und alle rennen rum mit Wahlzetteln, die sie ausgepackt haben und legen wirklich auf Häufchen CDU, Häufchen Grün, Häufchen AfD, Häufchen die Partei, keine Ahnung, wirklich. Und dann wird alles gezählt, zwei, dreimal. Und dann wird quasi die Stimme eingetragen, auch wieder manuell auf einen Zettel. Das ist so krass. Und dann, ich war 14 Uhr da und ich bin erst 9:30 wieder nach Hause gefahren, weil wir uns verzählt hatten. Also, wie auch immer die Stimmen der FPD gezählt hat, hat sich verzählt, zweimal tatsächlich. Also zwei verschiedene Leute haben die falsch gezählt und das war mein größter Erfolg an diesem Wochenende. Ich habe dann rausgekriegt, dass jemand sich verzählt hat, als ich die Stimme dann nochmal gezählt habe. Und dann wurde da die fehlende Stimme gefunden, weil das haut ja dann alles nicht mehr hin immer, ne? Und das ist dann furchtbar. Du musst alles wieder von vorne machen, bis du den Fehler gefunden hast. So. Also es ist sehr manuell. Und dann ruft eine Person an, also der Wahlleiter, Wahlleitung, wie auch immer, ruft dann an bei einer Hotline und dann gibt die Person die Stimmen der anderen Person. Genau, dann fließt das alles ein. Okay. Also es ist eine sehr, sehr manuelle Auswertung. Irgendwie hätte ich gedacht, dass man in Zeiten des digitalen Alters zumindest einige Erleichterungen schon hat, aber nein.
Sinnlos. Okay. Aber würdest du es nochmal machen?
Ja, ich würde es nochmal machen, weil es trotzdem cool ist irgendwie und weil das so ein Hype ist oder auch mal schön zu sehen, dass ganz viele Menschen sich dafür auch interessieren. Das sind natürlich nicht nur Leute von der Stadt da. Ich finde das immer sehr gut, dass Leute so sagen, ja, wie der Typ, der Dr. Chemie war, ich helfe jetzt hier. Ich denke, er müsste das nicht machen. Also auf die Ehrenamtspauschale kann man verzichten. Das ist irgendwie ganz nett und so diesen Ablauf nochmal zu sehen und so, das finde ich gut. Also ich kann das allen wärmstens empfehlen. Wenn das irgendwo in eurer Stadt ist, Dorf, was auch immer, geht da hin und da ist auch wirklich wichtig, dass eine sehr große Diversität von Leuten vorhanden ist, um auch trotzdem sicherzustellen, dass eben da nichts passieren kann. Weil je unterschiedlicher die Leute sind, desto besser ist die Demokratie da abgesichert tatsächlich.
Ah ja, cool.
Ja, das war meine Experience damit. Jetzt bin ich auch gespannt, wann Leute sich ausquatschen mit Koalition für was, wie auch immer. Ja. Aber Armin Laschet hat sich schon langsam angedeutet, dass er sich zurückzieht oder mehr als angedeutet, finally. Wo ich auch so denke, okay, gut. spricht.
Ja, ich dachte einfach nur die ganze Zeit so, okay, die wollen jetzt irgendwie einen neuen Vorstand wählen bei der CDU. Und wer stellt sich schon wieder auf? Merz, der Vollidiot, ey. Oh Gott, ey. Ich dachte so, kann dieser Typ bitte einfach endlich zur AfD gehen? Bitte. Das ist doch gerade ein Platz frei geworden. Meuthen will doch gerade irgendwie raus da. Hä? Na, das ist doch ein Platz frei geworden für dich, Junge. Ganz ehrlich, ich glaube, da schaffst du es vielleicht auch endlich mal. Oh, was für ein Trottel.
Ich raff's auch nicht. Merz ist wieder unangenehme Familienonkel, der bei jedem Treffen dabei ist, wo man wirklich sich schon in einer anderen Familien-WhatsApp-Gruppe abgesprochen hat, dass niemand dem Bescheid sagt, dass heute Brunch ist. Ja, und auf einmal taucht er trotzdem auf. Und man weiß nicht, ob Tante Gisela schwach geworden ist und ihn doch eingeladen hat. Genauso erinnert mich Merz daran. Genau so. Ich schaue jetzt gerade die Dokumentation über Kevin Kühnert in der NDR-Mediathek an.
Mhm. Von der habe ich schon gehört, ja.
Genau, und das ist so, ich sag mal so, wenn ihr was braucht, um runterzukommen, ist das das Richtige. Ich habe super gute Stimmen darüber gehört, wirklich Leute, die waren wahnsinnig begeistert. Ich finde es bis jetzt solide, die spricht sehr für sich selbst. Also man darf nicht erwarten, dass man eine Dokumentation bekommt, wo Sachverhalte eingeordnet werden. Die werden nur sehr subtil eingeordnet, mit so ein bisschen Untertiteln. Und das war's. Aber an sich hat man sich wirklich mit einer Kamera einfach an Kevin Kühnerts Arsch rangehängt und den sehr lange beobachtet und hat dann quasi Phasen in seiner politischen Karriere zusammengeschnitten. Das ist nicht schlecht, aber man darf eben nicht erwarten, dass man irgendwie, keine Ahnung, so begleitet da durchgeführt wird. Aber es ist super, bevor man schlafen geht und sich nicht mal hochputscht, so. Weil jetzt auch immer eine sehr ruhige Musik im Hintergrund ist.
I see. Ja.
Ja, aber aber hattest du denn jetzt eigentlich, ich meine, darüber können wir vielleicht sprechen, weil da sind wir jetzt ja auch endlich mal aktuell, nicht nur bei der Kevin Kühnert-Doku jetzt rausgekommen ist, sondern letztlich der Netflix-Hit Squid Game.
Nee, Squid Game, was ist das?
Was? Noch nichts darüber gelesen und nichts darüber gehört, noch keine Reels gesehen, wo Leute Zucker anlecken oder ausschneiden.
Nee, hä, was ist das?
Also pass auf, es ist ein koreanische Serie, wo der Typ, der die geschrieben hat, schon über 10 Jahre eigentlich die fertig hat, aber jetzt war Netflix so, okay, wir nehmen die, dann hat sich der ganze Dreh verzögert und so, und da geht's im Prinzip darum, dass Erwachsene auf einer Insel so Kinderspiele gegeneinander spielen. Unter anderem ist Squid Game, also das Tintenfischspiel, ein altes koreanisches Spiel, deswegen heißt das so. Hieß eigentlich ursprünglich vorher Six Games oder Game Six, weil es 6 Spiele geht, um die es geht. Also die Leute sind auf dieser Insel zusammen, es ist so ein bisschen eine Mischung wie Saw, nur mit Kinderspielen, und du spielst um dein Leben, aber gleichzeitig auch um den Preis, beides zusammen. Und die Leute sind da aber freiwillig da, also die quasi werden geködert und nach dem Motto, hier, du kannst da mitmachen, du kannst super viel Geld gewinnen. Und wenn, es gibt so irre Teilnehmerregeln, zum Beispiel, wenn die Mehrheit der Teilnehmenden sagt, wir wollen aufhören, dann hören die auch auf, ne? So, aber die Leute wollen halt das Geld, ne? Und so, und das hat übelst krasse Bilder. Ich finde, die Bilder sind sehr gewaltig, ziemlich coole Schauspieler und Schauspielerinnen, und ich mag das ganze Setting sehr. Also da haben die sich wirklich sehr, sehr viel Gedanken gemacht. Und ja, das ist außerhalb Koreas, muss man dazu sagen, ein großer Superhit geworden. Also da birnt das nicht so, aber hier extrem, extrem. Also es sind 9 Folgen. Und ich denke, weil das so ein Mega-Hit war, wird es eine 2. Staffel geben.
Okay, krass. Und das war jetzt tatsächlich irgendwie also sehenswert?
Ja, ich finde schon, es ist sehenswert, ja. Es ist unter der Bilanz eine Kapitalismuskritik, die nicht neu ist. Aber die ist gut, vielleicht auch mal wieder auszusprechen, und tatsächlich zeichnet das eine Dystopie, die gar nicht so weit entfernt ist. Und es gibt ein riesiges Schwein, was quasi mit Geld gefüttert wird und was wie ein, also es ist ein blasses Schwein, was an der Decke hängt, beleuchtet wird und wo das Geld reingepumpt wird, wenn die Leute das gewinnen. Und das sieht halt super grotesk aus. Ich liebe solche Bilder, ne? Ein riesiges blasses Schwein mit wahnsinnig viel Geld, wie so ein Sparschwein halt. Und unten sind die ganzen Teilnehmenden blutüberströmt und total fertig mit den Nerven. Und das hängt die ganze Zeit im Schlafraum. Der komplette Schlafraum ist quasi dunkel, außer dieses Schwein, was immer wie so eine Sonne am Himmel ist, voller Geld. Also ich finde das schon gut. Es ist auf jeden Fall spannend, sehr gute Kostüme. Kann man gucken, finde ich. Aber wahrscheinlich bist du noch bei Grey's Anatomy.
Ja, natürlich, aber ich habe jetzt zwischendurch auch andere Sachen geguckt. Also ich bin jetzt bei Staffel 10, also wir nähern uns, weißt du, also ich habe jetzt über die Hälfte, habe ich jetzt geschafft, okay? Also nicht schlecht, und ich muss sagen, jetzt die 9. Staffel fand ich tatsächlich mal wieder ziemlich gut. So, von daher, also es ist ein Auf und Ab. Genau, ich habe jetzt die erste Folge von Staffel 10 geguckt, Und die 9. Staffel fand ich auf jeden Fall ganz gut. Nachdem ich die 8. Staffel ja so dumm fand, war das auf jeden Fall mal wieder was Gutes. Aber vor allen Dingen, was jetzt auch rauskam, war die 2. Staffel vom von Liebe im Spektrum. Wo es ja darum geht, irgendwie, dass Menschen, die auf dem Autismus-Spektrum sind, quasi Liebe finden. Und ich finde, das ist so schön. Also ich mochte die 1. Staffel noch ein bisschen mehr als die 2. Aber auch die 2. fand ich wieder wunderschön. Also ich kann die Leuten wirklich nur empfehlen, Liebe im Spektrum ist echt, da gab es echt, ich glaube, bei der letzten Folge oder so musste ich echt weinen. So, und zwar weil, Spoiler Alert, aber ich sag's jetzt, ist, dass zwei, die beide im Spektrum sind, heiraten. Am Ende. Und diese Hochzeit ist so süß. Oh mein Gott. Und dann sprechen die da ihre Sprüche, ne, was sie sich da gegenseitig sagen wollen und so ihre Versprechen. Und das ist einfach so niedlich, weil es einfach so ehrlich ist. Weißt du? Und das ist so, ich weiß irgendwie natürlich irgendwie auch, ich finde es ein bisschen kritisch, irgendwie Leute gucken sich das vielleicht irgendwie auch an und denken sich so, ah, naja, hier, das ist halt alles klar, weil Menschen sind ja auch sehr unterschiedlich, die auf dem Spektrum sind. Ne? Das ist ja nicht so, du hast Autismus und du bist auf jeden Fall so, sondern Leute sind da, es gibt ja sehr unterschiedliche Ausmaße dessen, würde ich jetzt mal sagen. Plus, charakterlich sind da Leute auch einfach unterschiedlich, so, ne? Aber ja, es ist halt einfach irgendwie, dass ja, Menschen dann irgendwie auf eine Art und Weise ehrlich miteinander sind, wo ich so denke, ich wünschte, Menschen, die nicht auf dem Spektrum sind, könnten auch mal so ehrlich miteinander sprechen. Weißt du? Das wäre doch auch mal nett. So, aber stattdessen machen alle ihre komischen Spielchen und dieses ganze Dating-Game ist immer so, oh, ich finde es ja so abartig alles so, ne? Und, aber bei Menschen, die auf dem Spektrum sind, die halt in dieser Serie dargestellt werden, ist halt ganz anders. Die sind halt so, ja, ich habe halt so, ich bin total zufrieden in meinem Leben, aber ich wünsche mir halt wirklich gerne eine Freundin und so. Und dann haben die natürlich teilweise auch sehr kindliche Ansichten irgendwie dazu, dadurch, dass sie vielleicht auch noch nie in ihrem Leben eine Beziehung hatten oder noch nie auf einem Date waren oder so. Und wie sie das dann immer so beschreiben, wie sie sich so vorstellen, wie das läuft, dann denke ich immer so, ja, ich wünschte, es würde so laufen. Ich wünschte, du triffst dich einfach mit jemandem, du findest die nett und dann kommt ihr einfach zusammen und heiratet, habt Kinder und dann ist es das Ende deines Lebens. Und ich denke so, ja, das klingt süß, aber in der Realität ist das vielleicht eher nicht so. Ja? Und dann eben so, wie Vorstellungen dann auch enttäuscht werden. Und dann so, ach na ja, jetzt fand die mich doch nicht gut und so. Aber ich hatte voll die Chemie gefühlt und so und bla. Und es ist einfach niedlich. Es ist einfach schön. So, also sehr beruhigend, finde ich das.
Ich habe es auch auf jeden Fall schon auf meiner Liste. Ich habe es noch nicht geschaut. Aber ich finde es auch sehr gut, dass sie das weitergemacht haben. Das ist auch so was. Auch klar, wenn es vielleicht manche Leute nicht so richtig einordnen können. Aber es ist auch mal ein sehr guter Gegenpool zu diesen ganzen, man wird so sagen, Ficky-Ficky-Sendungen. Ja,
ja,
wo es irgendwie, weiß ich nicht, jetzt nicht um irgendwelche Deep Feelings geht, sondern also gar nicht, sondern wieder um eine andere Form der Unterhaltung. Die haben auch die ihre Berechtigung. Ich gucke das auch gerne an. Aber da finde ich das auch sehr gut, dass das so ist.
Oh,
okay, wir haben jetzt das Problem, dass nach 30 Minuten der Anruf beendet wurde. Und mal sehen, was Wendy in der Zeit ins Mikro spricht. Wendy ruft mich auch schon wieder an. Keine Ahnung, wieso nach 30 Minuten das beendet wurde.
Ich weiß es auch nicht. Okay, wir sind back.
Wir sind zurück.
Wir haben kurz mal aufgelegt hier.
Verdammte scheiß Telefonanbieternetze. Das ist auch wieder mit diesen automatischen Beenden. Mhm. Irre, ich finde das, egal, genau, guckt Liebe im Spektrum an. Es ist tatsächlich viel Neues hochgeploppt, unter anderem auch die Schumacher-Dokumentation.
Habe ich nicht gesehen.
Habe ich gesehen, kann ich sehr empfehlen. Auch wenn man Formel 1 nicht mag, ist sie sehr gut und ist ein wunderbarer Abriss eigentlich über Schumachers Leben. Und er ist ein krasser Typ, muss man wirklich sagen, ist ein krasser Typ, hat diesen Rennsport total revolutioniert, auf sportlicher Ebene auf jeden Fall. Ja, und natürlich die Tragik dieses Skiunfalls wird in der Dokumentation deutlich, aber meiner Meinung nach geht die sehr pietätvoll damit um und das wird gar nicht so arg beleuchtet dann. Und seine Kinder sieht man auch mal kurz, seine Frau spricht auch. Und ja, es ist so, also die Bilanz, was man so zieht, ist halt so, ja, Schumacher vegetiert halt da vor sich hin, ne? Also der ist nicht tot, aber für die ist er schon irgendwie tot. Und das ist halt schon krass. Also
wie ist das denn jetzt nach dem Unfall? Ich habe das dann nicht so irgendwie verfolgt. Also was hat er denn für Schäden quasi davon?
Also tatsächlich versuchen die Familie Schumacher das so gut es geht vor der Presse geheim zu halten. Weil natürlich, die sind wie Aasgeier, insbesondere die Bild-Zeitung natürlich. Und
ja, natürlich.
Deswegen haben die eigentlich sofort nach dem Unfall versucht, so wenig wie möglich mit der Presse zu sprechen oder so wenig wie möglich da durchgehen zu lassen. Die Standardantwort ist, glaube ich, jetzt auch immer, es geht ihm gut, aber ist natürlich nicht mehr derselbe so. Ne? Ja, aber ich habe jetzt auch nicht nochmal so gelesen, was die Bild rausgefunden hat, weil ich sowas eigentlich auch nicht so richtig unterstützen will. Aber der hat halt durch diesen Skiunfall enormen Gehirnschaden davon getragen.
Ah,
so.
Okay, I see.
Genau. Mhm. Was irgendwie auch ironisch ist, er ist die krassesten Rennen gefahren, hat die krassesten Überholmanöver gefahren, hat auch selbst Unfälle gehabt und ist immer wieder glimpflich davon gekommen. Und dann ist es so eine Unachtsamkeit bei einem Skiunfall, so, die dann irgendwie dich ans Bett fesselt. Ne? Und er war ja auch relativ jung, wo das passiert ist. So. Und es ist schon krass. Also klar denkt man immer so, ja, wenn man so 40 ist oder so, hat man ja auch schon ein gewisses Stufe seines Lebens so zu oben. So, dann kann es, wenn alles klappt, nochmal so viel sein oder auch nicht. Aber stell dir vor, dir passiert mit 40 ein Unfall oder so. Ne? Und du hängst dann 40 Jahre also im Bett. Also das ist schon krass, das ist schon echt bitter und auf jeden Fall Schumacher heißt auch so die Dokumentation, wahnsinnig empfehlenswert, von ganz spannend und der ist ja quasi auf einer Kartbahn groß geworden, sein Vater hat Karts da vermietet, so kleine und daher hat er quasi sein Kindesbein, saß er wirklich in so einem Auto, ne, und das ist halt echt irre. Und er wollte gerne Ferrari wieder, also quasi groß machen, er wollte gerne mit schlechten Autos Rennen gewinnen, das hat er früher auch schon auf der Kartbahn gemacht und das war so für ihn sein Ziel bei Ferrari. Er hat, ja, weil früher war das ja noch krasser mit der Technik der Autos und da war Ferrari echt ein absoluter, kaputt gewirtschafteter Verein mit schlechter Technik und das ist halt auch krass, weil jetzt immer so, Ferrari, aber deren Autos sind teilweise nach den ersten Minuten des Rennens kaputt gegangen, haben schon gequalmt. Und da hat Schumacher sich diesen gestellt und gesagt, ja, okay, ich mache die wieder groß, ich verbringe ganz viel Zeit dort und stecke alle meine Energie da rein, das muss man schon mal können. Und eine Figur, wo ich auch denke, dass wahrscheinlich waren so Netflix-Leute am Werk, die so unsere Generation nochmal so ein bisschen abbilden wollten, beziehungsweise die Popkultur, ist auch, dass es Doku über Bob Ross gibt.
Ja, das habe ich auch gesehen. Ja, also ich habe die Doku noch nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass es die gibt.
Ja, und ich weiß, hast du früher Bob Ross geguckt?
Nee, gar nicht. Deswegen, ich weiß nur, dass immer wieder irgendwie Bob Ross irgendwie überall irgendwie auftaucht oder so, aber nee, habe ich gar nichts mit zu tun gehabt.
Ach krass, ich hatte das doch manchmal nachts geguckt so, weil meine Mutter schon weggedöst war oder so und irgendwie hat man ja früher nur so ganz begrenzte Programme gehabt. Es war halt wirklich krass, also du musstest rumseppeln, bis halt irgendwas kam. Und da war Bob Ross, ich glaube, es wurde dann auf Arte auch ausgestrahlt ganz viel, war da verlässlich, ne, mit seinen, hey, wir machen heute einfach mal eine übelst krasse Landschaft und mit so paar Strichen und zack, was fertig. Also kann man angucken, die Bob Ross Doku ist aber nicht so einvernehmend wie Schumacher Doku, muss ich sagen, die ist nicht ganz so gut aufbereitet, aber sein Sohn spricht da unter anderem und dann geht's auch um Machenschaften innerhalb der Kunstindustrie, die ziemlich krass ist. Und da gab's Förderer von Bob Ross und die haben, sag ich mal so, sich dem einverleibt und rechtlich so alles geregelt, dass sozusagen sein Sohn bis heute nichts davon kriegt. Und das ist schon, spannend und irgendwie auch sehr traurig. Aber Bob Ross, für alle, denen das noch was sagt, guckt euch die Doku an, es ist wirklich ganz cool, mal den Werdegang zu sehen von Bob Ross und seine Haare sind nicht echt. Es war Dauerwelle tatsächlich, ja.
Aha. Ja, surprise.
So surprisingly, ja. Ich habe noch ein paar andere Sachen geguckt, aber wir wollen ja noch nicht ganz. Wir sind ja nicht der Netflix-Podcast hier.
Nein, sind wir nicht.
Wir sind ja der Podcast direkt aus dem Leben für euch. Und was gibt es, mit was leben wir zusammen? Ich versuche eine gute Überleitung zu machen. Mit was leben wir zusammen? In unserer Wohnung, of course, mit vielen Spinnen und Insekten und vielen kleinen Tieren, die ihr nicht sehen könnt oder wahlweise euren Lieblingshaustieren. Aber es gibt ja noch viele tolle andere Tiere. Und diesmal hat Wendy was Wunderbares vorbereitet. Hallo, Tier. Monat.
Genau. Und zwar sind wir heute wieder beim Tier des Monats. Genau. Und zwar habe ich mir eins meiner Lieblingstiere, seit ich nämlich auch so eine, was war denn das? War auch auf Netflix irgendwie so eine Doku. Gute Überleitung. Wo es eben auch eben um Tiere und Tierverwandtschaften und sowas ging. Und da ging es halt darum, auch immer so ein bisschen zu gucken, wie nah bestimmte Tiere verwandt mit uns sind. Und sehr interessanterweise ist ein Tier vergleichsweise nah verwandt mit uns, wo man es nicht glauben würde, und zwar der Oktopus.
Okay.
Was super weird ist, weil man so denkt so, So, aber tatsächlich sind wir wahrscheinlich irgendwie näher mit dem Oktopus verwandt als mit dem Elefanten oder so. Ne? Also das ist total weird einfach. Und deswegen dachte ich, reden wir heute mal über den Oktopus. Weil Oktopus super krass sind. Also Oktopus ist ja hier im Deutschen, sagt man ja eigentlich, ein Kraken. Ja? Und genau, die Kraken gehören zu einer Teilgruppe, also es ist eine Teilgruppe der achtarmigen Tintenfische. Und genau, und hier habe ich nämlich gefunden, dass, let me see, genau, sehr interessant, nämlich zum Thema Anatomie, den Punkt fand ich super interessant. Der Kraken besitzt 8 Arme, insgesamt, das sind 4 Armpaare, und die Arme tragen ungestielte Saugnäpfe, die keine Verstärkungsringe aufweisen. Kraken haben meist einen Lieblingsarm, den sie häufiger benutzen als die anderen. Das fand ich zum Beispiel total interessant, weil ich dachte so, ah, die sind so super krass, weißt du, so was man auch immer so sagt, so, ah, wenn du so mit all deinen, wenn du mit beiden Händen quasi so Sachen gleich gut machen kannst und so, ne, das ist so ein krasses Ding. Und ich dachte immer so, dass es bei Kraken halt so wäre, dass die mit allen Armen alles machen können, aber nein, sie haben so einen Lieblingsarm, mit dem sie am liebsten Dinge machen. Das fand ich total witzig. Genau. Und dann sind die halt super schlau, was ich nämlich auch gelesen hatte, ist, dass Kraken tatsächlich von, also man sagt denen halt nach, dass die relativ intelligent sind und sie sind halt intelligent, so wie Ratten intelligent sind. So, ne? Das ist so das Level von Intelligenz, was halt interessant ist, weil die sind ja keine Säugetiere oder so, das sind ja Weichtiere und deswegen ist es schon sehr interessant, weil die sind schon ängstlich, auch wie andere Tiere, aber gleichzeitig auch super neugierig, wo ich auch durchaus den Zusammenhang mit Ratten sehe, weil es ja bei Ratten auch so tatsächlich, was ich richtig niedlich finde. Und genau, und was sie halt zum Beispiel, genau, mit den Herzen ist es ja so interessant, dass die haben ein mehrteiliges Herz mit einem Hauptherz und 2 Kiemenherzen. So, also im Prinzip haben sie mehr oder weniger 3 Herzen, aber es ist eigentlich nur 1, was so ein bisschen mehr verteilt ist, was irgendwie super weird ist, auf jeden Fall. Und genau, was die halt auch können, es gibt ja bestimmte Kraken, die können so die Farbe wechseln, so, ne? Und dazu habe ich gefunden, der Farbwechsel der Kraken beruht auf einer 3-schichtigen Verteilung von Chromatophoren in der Haut, die ebenfalls mit vielen Nerven verbunden sind. Oktopus Bimacoloides und einige andere Arten können Licht mit der gesamten Körperfläche wahrnehmen. Das ist nämlich interessant, weil die haben irgendwie auch so weirde Augen, irgendwie. Genau, wo steht das hier? Die haben Linsenaugen, die im Gegensatz zu denen der Wirbeltiere aufgebaut sind und so mit den Sinneszellen der Netzhaut direkt zum Licht weisen. Die Arme und besonders die Saugnäpfe sind stark mit Nerven und großen Ganglien durchzogen und können sich unabhängig vom Gehirn bewegen. Was auch irgendwie super crazy ist. Also ich finde, Kraken sind einfach insgesamt super weird. So. Und dann habe ich zum Thema Verhaltensweisen gefunden. Kraken nutzen ihre Arme, um sich auf dem Meeresboden zu bewegen. Auf der Flucht verwenden die Kraken das Rückstoßprinzip. Sie drücken das Wasser aus ihrer Mantelhöhle durch einen Trichter nach draußen und entfliehen durch den Rückstoß mit dem Körper voran. Weil sie kein Innenskelett haben, sind Kraken extrem beweglich und können selbst durch Ängste, Spalten und Löcher schlüpfen. Die Beweglichkeit machte vor allem den Taumoktopus Mimicus weltbekannt. So, weil der kann sich irgendwie durch alles irgendwie durchquetschen, was, selbst wenn es super winzig ist, weil teilweise sind so Kraken ja echt große Tiere, aber können halt tatsächlich auch durch winzigste Sachen durch. Was auch ähnlich ist bei Ratten, bloß dass Ratten natürlich Wirbeltiere sind, aber alles, wo ihr Kopf durchpasst, passt ja auch der Rest des Körpers durch. Und deswegen nochmal eine durchaus Ähnlichkeit zu Ratten. Genau. Und dann gibt's nämlich noch was zum Thema Lernfähigkeit. Das Gehirn der Kraken ist sehr leistungsfähig. So bewältigen sie viele Irrgartenprobleme effizienter als die meisten Säugetiere. Der kleine Kraken Amphioctopus marginatus sammelt Kokosnussschalen, um sie später als Behausung zu benutzen. Ein unter Wirbellosen einzigartiges Beispiel planvollen Vorgehens. Dennoch ist die Lernfähigkeit von Kraken begrenzt. Zwar können sie das Verhalten von Artgenossen imitieren, dies kommt jedoch fast nur in Gefangenschaft vor, da sie Einzelgänger sind. Das ist nämlich auch in dieser Doku, die ich gesehen habe, dass Kraken sind richtig geil, die sind einfach so, die mögen ihre Artgenossen eigentlich nicht. Also die hängen halt wirklich die ganze Zeit eigentlich alleine rum, weswegen das halt auch ist, dass bei der Fortpflanzung das halt so ist, genau, das steht hier nämlich auch direkt darunter, einmal erlernte Fähigkeiten werden nicht von Generation zu Generation weitergegeben, weil Wirbellose keine Eltern-Kind-Beziehung wie Vögel oder Säugetiere aufbauen. Wirbellose sichert stattdessen das Überleben von Nachkommen, indem sie außerordentlich viele Nachkommen produzieren. Kraken erreichen maximal ein Lebensalter von 3 Jahren. So. Was halt auch crazy ist, dass Tiere, die halt gar nicht so alt werden, trotzdem relativ hohes vergleichsweise Intelligenzpotenzial haben. Und gerade für ein Tier, was halt wirbellos ist, irgendwo im dunkelsten des fucking Meeres irgendwie lebt, das doch irgendwie Intelligenz aufweist, die ähnlich ist wie bei bestimmten Säugetieren, ist halt tatsächlich sehr einmalig. So. Genau, ich fand, das waren so die wichtigsten Punkte zum Thema Kraken bzw. Oktopusse. Ich mag das Wort Oktopus sehr viel mehr als Krake. Aber ja, now you know.
Now I know. Ja, danke für die großartige Zusammenfassung. Ich finde diese Tiere auch wahnsinnig faszinierend. Und wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß auch gar nicht, ob wir vielleicht dieselbe Dokumentation gesehen haben, aber dann ist das auch so, dass die Weibchen, nachdem sie die Kinder gebärt haben, sterben.
Ja, das kann gut sein, dass es so war. Und ich meine, ich finde es ja auch interessant, dass sie statt Qualität Kinder halt Quantität an Kindern kriegen. Also auch so geil so, ne? Das war halt so, ist so, ja, die geben halt nichts weiter, so, sondern die produzieren einfach richtig viel und ein paar werden schon überleben.
Ja, genau, das ist so ein Tierreich. Also entweder kriegst du wenig und dann kümmerst du dich um die oder bist so, go for it.
Okay, viel Spaß.
Viel Spaß, ja.
Ihr schafft das schon irgendwie. Und wenn nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt.
Ich weiß, wer schon mal ein Spinnennest gesehen hat, weiß, dass sie das so ähnlich haben. ja, genau, die Kraken dann sterben da, weil die sich nämlich, glaube ich, so verschanzen in diesem ganzen Verlauf der Schwangerschaft, dass sie danach auch keine Energie mehr haben. Und die Geburt macht die so fertig, dass sie danach sterben, wirklich. Und die Fächer, wir müssen ja auch ganz viel Sauerstoff immer dann in diesen Eiern dazu fächern. Oder so, oder in Babys. Auf jeden Fall habe ich noch genau das Bild vor einem Auge, wo so eine Krake sich so eingepfercht hat und so Sauerstoff ranwedelt und so. Ja, wahnsinnig interessant. Das war unser Tier des Monats.
Genau, auch noch ein Punkt dazu, vielleicht kurz, ist bei Kraken und Menschen, das ist tatsächlich eine Unterkategorie bei Wikipedia, so, steht unter anderem, dass Kraken, die meisten Kraken nicht giftig sind, so, aber es gibt ein paar, die ähnlich giftig sind wie Kugelfische, aber das sind ganz bestimmte. Aber am schönsten finde ich den Satz, in den Bereich der Legenden gehören Berichte, nach denen große Kraken Menschen mit ihren Fangarmen erwürgen oder gar Schiffe in die Tiefe ziehen können. Also ja, also ein Kraken kann dich nicht erwürgen. Just saying.
Aber es ist schon krass, dass die also so giftig auch sind. Also aber beißen die dann oder ist im Prinzip, nee, die muss ich dann auch essen wie ein Kugelfisch, ne? Damit.
Naja, das Ding ist halt, das ist, wie gesagt, die meisten sind halt nicht giftig. Was hier aber steht, ist, genau, dass Kraken sind in der Regel ungefährlich. Wait, das war mein Wecker. Kraken sind in der Regel ungefährlich und nicht aggressiv. Der Biss von Kraken in allen bekannten Fällen aufgrund von Provokation seitens der betroffenen Person ist in der Regel zwar schmerzhaft, aber harmlos. Also die beißen quasi. Und dann gibt's halt diese zwei Arten, den Hapalochlaena maculosa und Hapalochlaena lunulata, haben Kraken, wenn überhaupt, nur ein sehr schwaches Gift. Der Biss der beiden vorgenannten blau geringelten Arten ist hingegen nicht nur leicht schmerzhaft, sondern sehr giftig. Das Gift Makulotoxin der blau geringelten Kraken ist mit dem Tetrodotoxin des Kugelfisches nahezu identisch. Die gebissene Person fühlt sich schon kurz nach dem Biss schwach und spürt ein Prickeln im Gesicht. Es folgen Gefühllosigkeit, Übelkeit mit Erbrechen, Lähmungserscheinungen, bla 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 bla. Also quasi beißen Kraken.
Interessant. Ja, okay, beißen. Ja. Ja, krass, 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 krass. Stimmt, da gibt's ja, ich erinnere mich wieder, wie diese Krake aussieht, die so super, super giftig ist, mit diesen krassen blauen Kringeln. Ja, so, jetzt wisst ihr wieder Bescheid, jetzt könnt ihr wieder mit eurem Wissen auf Partys angeben, weil es sind immer mehr Partys jetzt auch wieder möglich. Wir waren letztens auch hier vor Ort in der Location, wo 2G war und das fühlt sich total schräg an. Also ich meine, ich finde das gut mit 2G, ich traue trotzdem 2G trotzdem nicht so sehr. Aber das hat sich irre angefühlt. Man wollte die ganze Zeit sagen, noch mehr Leute, es müsst ihr nicht Einlassstopp machen. Also es war wieder so eng an der Bar und mal wieder eng auf dem Dancefloor. Also es war schon, ich fand's schon echt krass. Warst du jetzt mal wieder in Berlin weg oder wie ist das da bei euch?
Ja, also ich war hier jetzt auch ein paar Mal weg in letzter Zeit und ja, hier in Berlin, ich weiß jetzt nicht, wie das in Sachsen ist, aber in Berlin gibt's ja diese Festschreibung, dass es muss nicht 2G sein, aber kann. So, ne? Also die Veranstalter können das hier selber entscheiden, ob sie 2G oder 3G machen. Bei 2G natürlich eben gibt's im Prinzip keine Auflagen mehr. Bei 3G ist quasi weiterhin Maskenpflicht und ich glaube, eigentlich musst du auch begrenzen, wie viele Menschen rein dürfen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass auch bei den Sachen, wo ich war, wo es 3G war, das irgendwie auch niemanden so richtig interessiert hat. so, was ich irgendwie ein bisschen strange fand. Und ja, ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt auf 2G-Partys so viel sicherer fühle, weil das Ding ist nämlich auch gleichzeitig, dass ich tatsächlich irgendwie jetzt schon einige Leute kenne, auch engere Freundinnen von mir, die sich halt auch infiziert haben trotz Impfung. So, ja. Und ich meine, es scheint irgendwie so zu sein, dass es zumindest nicht so schlimm ist, irgendwie, dass man auf die Intensivstation muss oder so. Aber schön ist es deswegen auch nicht unbedingt so. Ne? Also Impfdurchbrüche sind, also zumindest was ich hier in Berlin mitbekomme, doch tatsächlich immer häufiger geworden jetzt. So.
Okay. Ja. Ja, da hast du recht. Die Gefahr ist natürlich trotzdem da. Und ich bin mir auch immer noch nicht so richtig sicher, ob ich dann so doll entspannen kann. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, klar, je mehr Alkohol du trinkst, desto mehr vergisst du das dann halt auch einfach. Mhm. Das ist auf jeden Fall schon so. Aber ansonsten sind so Orte, wo ich nach wie vor das super finde, wie Kino oder so, wo man weiß, man ist auf einem festen Platz und so weiter. Also hier ist es auch nicht Pflicht, aber es kann. Also du kannst auch entscheiden als Veranstalter 3G oder 2G. Mhm.
Ja.
Und ja, wir hatten auch selber jetzt hier ein Event gehabt beim Roller Derby, wo wir 3G gemacht haben mit festen Platztickets und Maske, wenn man aufsteht und so. Und Kontaktnachverfolgungsformularen, das Ganze ist natürlich auch mehr Aufwand, aber trotzdem gut, dass wieder stattfinden kann. Und apropos Auflagen einhalten, hast du das Video von Oliver Pocher gesehen?
Nein.
Okay. Hast du gesehen, wie das Internet darüber geredet hat?
Nein, auch nicht.
Okay. Also ich weiß ja nicht, wie du Oliver Pocher findest.
Dumm.
Mhm, verstehe ich, ja. Es gab einige Punkte in der Zeit, wo ja Corona war und der wieder so wahnsinnig fame damit geworden ist mit seinen ich mache Influencer dumm. Wo ich so dachte, okay, da hat er ein paar Mal Punkte gehabt, die ich auch nicht teile und was ich auch nicht gut finde. Ne? Ich finde es scheiße, wenn Leute andere Leute übelst verarschen, so tun, als wären sie ihre Freunde und den Scheißdreck andrehen. Das ist nie cool. Naja, genau. Und dann wurde es bei mir auch wieder so viel, wo ich so dachte, okay, das ist, nee, Pocher, das ist eine Meinung, da gehen wir richtig weit auseinander. Dann habe ich auch deabonniert und nicht mal in die Bildschirmkontrolle geguckt, aber es war mal so eine ganz gute Zusammenfassung sonst gewesen. Und jetzt war es so, dass er auf dem Konzert von Pietro Lombardi war.
Ui.
Die sind ja Friends. Na? Mhm. Was mich sowieso immer total wundert, also Pietro Lombardi, für alle, die das nicht mehr wissen, der war ja mal bei DSDS. Und er hat da die, Sarah hieß die, glaube ich, ne, geheiratet. Und Bohlen hat die Ringe bezahlt. Und dann waren die im siebten Himmel. Und dann haben die ein Haus gebaut. Und dann haben die ein Kind gekriegt. Und dann war alles wieder scheiße. Und dann gab es einen riesigen Streit. Und genau. Und das war dann so das Ende von dieser Traum-Relationship. Und sie hat dann auch in diversen Fernsehformaten mitgemacht. Er irgendwie auch. Er hat aber jetzt mehr Musikkarriere wieder gemacht und macht so Deutsch-Pop-Rap irgendwie so. Also, ja, nee, muss man sich antun. Auf jeden Fall ist er befreundet. Und ganz viele Instagrammer teilen auch immer, wenn der Pietro eine neue Single hat, wo ich nicht weiß, ob die alle beim selben Management sind oder ob die wirklich alle gut befreundet sind oder was auch immer. Das macht mich immer suspicious. Auf jeden Fall war Oliver Pocher da und ist dann über die Brüstung. Und er hat ja in dieser Veranstaltungslocation auch schon in der Woche eine eigene Veranstaltung gehabt. Er hat das auch schon gemacht und wurde aber auch schon vom Personal darauf hingewiesen, dass er bitte nicht über die Brüstung ins Publikum geht, ne? Weil das Verstoß gegen die Auflagen ist. Und diesmal hat er das wieder gemacht und diesmal war der Veranstalter so, nee, ich muss jetzt was machen und ne, weil irgendwie auch das Gesundheits- oder Ordnungsamt, besser gesagt, war da und hat kontrolliert. Und dann wurde da halt Oliver Pocher gebeten, die Veranstaltung zu verlassen. Und hat dann aber mit allen möglichen Leuten eine Wahnsinnsdiskussion angefangen. Das kann man sich vorstellen. Der hat natürlich nämlich, weswegen ich das weiß, war der so dumm und hat das ganze Video ungeschnitten komplett hochgeladen, weil der halt komplett überzeugt war, dass er das Richtige gemacht hat. Bis es mega Rückwind aus dem Backlash, wie das ja heißt, aus dem Internet kam und so war, ich versuche es mal ganz kurz zusammenzufassen. Erst Sicherheitspersonal ganz freundlich sagen, hey, das sieht so und so aus, ne, wäre jetzt cool, wenn sie jetzt gehen, sorry, tut mir leid, müssen sie jetzt hier durchsetzen. Hat Pocher mega die Diskussion mit denen angefangen und auch solche Sachen gedroppt, wie er ist ja dafür verantwortlich, dass sie überhaupt noch Arbeit haben.
Oh Gott, ja. Das ist ein Arsch.
Ja, dann kam die Polizei. So, man kann jetzt finden, was man die Polizei denkt, aber es waren Polizisten, die wurden gerufen, weil der nicht gehen wollte, Hausrecht, und waren so, hey, bitte gehen sie doch. Dann hat er angefangen, die zu beschimpfen. Dorfpolizisten und sie sollten auch mal andere Tätigkeiten suchen. Was ist denn hier mit klaren Kriminalität oder oder auch rechten Chats in der Polizei und das und bla, wo ich dachte, Pocher, warum gehst du nicht einfach? Dann haben wir irgendwie eine Viertelstunde mit denen geredet, der wollte nicht gehen, dann war ich natürlich so, okay, jetzt müssen wir die rauszerren, ne? Mhm. Und dann hat sich da ganz, also sieht ganz furchtbar aus, ist ganz viel Fremdscham, wie er sich da also geweigert hat, so. Und also auch nicht, ne, dagegen gearbeitet hat, dann wieder war, lass mich los, ich gehe ja auf einmal. Also es ist krass. Also wer sich dafür interessiert, googelt einfach mal Oliver Pocher YouTube, da haben schon sehr viele Leute Reaction-Videos darauf gemacht. Was mich zu noch zwei Themen bringt, was wir vielleicht kurz anschneiden können, wo mich auch deine Meinung interessiert. Mhm. Reaction-Videos. Damit verdienen ja mittlerweile Leute richtig viel Geld. Mhm. Ja, für alle, die das nicht wissen, was es ist. Jemand macht wie Pocher was Dummes und jemand anderes sagt, oh, ich guck mir das jetzt an. Ich ordne das für euch ein und ich erzähle das nach. Ne? Oder ein anderer YouTuber hat irgendwie, keine Ahnung, ne, was aufgedeckt oder ein anderes Video gemacht, irgendeine andere Challenge. Also im Prinzip wird produzierter Content bewertet und darüber besprochen. Richtig. Aber die Leute produzieren somit neuen Content, aber es ist wie ein Recycling des Contents. Also die haben sehr viel weniger Aufwand damit, ne? Weil jemand schon mal das vorher fertig geschnitten hat, vorproduziert wird und reale Geldausgaben hatte. Und jetzt ist es aber so, dass teilweise zwar auch von den Leuten, die diese Reaktion machen, Leute auf das Originalvideo klicken, aber viel seltener. Sondern sich meistens nur diese Reactions angucken. Und das heißt, dass die Leute, die die Reactions machen, sehr viel Geld mit den Videos verdienen, die eigentlich andere produziert haben. Wie siehst du das?
Ich finde, also ich sehe das zwiegespalten, weil auf der einen Seite finde ich das scheiße, aus Gründen, die du auch schon so ein bisschen genannt hast, aber es gibt ja auch Situationen, wo es Reaction-Videos gibt auf Videos von Leuten, wo ich schon weiß, ich will denen überhaupt gar nicht meine Klicks geben und ja, die haben jetzt so ein Video gemacht, was halt irgendwie, keine Ahnung, super viral ist oder bla oder irgendwas und die Person da irgendwas erzählt, wo ich sage, ich will der Person ja jetzt aber trotzdem nicht meinen Klick geben, weil ich die nicht unterstützen will. Und dann kann ich mir so ein Reaction-Video angucken, wo ich das quasi auch sehen kann, ohne dass ich dieser Scheißperson meine Klicks geben muss. Und dann finde ich es gut.
Ich meine, klar, du hast manchmal auch so mehr Lieblinge, die das irgendwie einordnen, wo man sagt, okay, die Idee mag ich einfach auch mehr. Also nicht nur, weil man keine Klicks geben will, sondern weil man ihn einfach besser kennt, keine Ahnung, oder weil man dem Streamer immer folgt. Aber ja, ich gucke mir aber auch nie das Originalvideo dann immer nochmal an. Das muss ich auch echt sagen. Und irgendwie ist auch manche Situationen auch blöd, weil natürlich dann die Original-Creator wirklich nur so ein minimal was dann davon haben und kriegen und kaum irgendwie ihr Video finanzieren können. Also ich habe letztens, ist auch nur eine Reaktion auf ein Video, was ich gesehen habe. weil Rob Bubble heißt der, glaube ich, sehr gut zusammengefasst hat und gesagt hat, hey, ich hatte für dieses Video tatsächlich Kosten von 1.500 Euro und habe aber eigentlich nicht das damit verdient, wirklich. Und genau, da fand ich das eine spannende Sache. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, diese ganze Content-Verwurstung, irgendwie, das hat ja auch bei Inside, dieser Comedian, der das gemacht hat, scheiße, wie hieß er denn? Burnham, genau, auch einen Witz darüber gemacht, dass man irgendwann nur Content zu Content macht, wiederum zu den Content macht. Weißt du, so eine Endlosschleife. Ja. Und man reagiert immer wieder darauf und es gibt keinen neuen Content irgendwie. Und ich denke, das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber das ist eigentlich mal interessant, darüber nachzudenken. Wenn das alles wieder nur eine Blase ist, die sich immer wieder selber aufbläst und alle reagieren nur auf irgendwas, dann,
ja, so viele Reaction-Videos gucke ich halt nicht. Eigentlich eben nur in den Fällen irgendwie, wo es über Sachen geht, irgendwie, wo ich mir das Original nicht angucken möchte. Beispiel, gab es halt immer super viele Reaction-Videos, da gibt es wahrscheinlich auch immer noch, zu allen möglichen Sachen, die halt mit Jeffrey Star zu tun haben. Und wo ich halt sage, ja, der Typ ist halt ein Arschloch und definitiv kriegt er nicht meine Klicks. So, aber mich interessiert halt schon quasi, was der jetzt wieder da und dazu gesagt hat, aber ich will mir halt sein Video nicht angucken. So,
ja.
Das ist wirklich nur in so einer Situation, dass ich mir sowas angucke und sonst gucke ich mir eigentlich nie Reaction-Videos an.
Und dann ist jetzt auch noch was anderes passiert, was sehr viel mediale Aufmerksamkeit hier bei uns im deutschen Raum verursacht, zumindest auf Twitter, das kann ich aber nur so ein bisschen einschätzen. Und zwar ist das so, dass eine grüne Politikerin, ich glaube, das war die Jugendsprecherin dort vom Bündnis Grünen, da wurden alte Tweets von ihr rausgeholt, die auch, wie ich das mitbekommen habe, glaube ich, auch per Screenshot damals quasi gesichert wurden sozusagen. Und genau. Und die wurden rausgeholt jetzt wieder und ihr vorgeworfen, was sie quasi mit 14, 15 getwittert hat. Und das waren antisemitische, rassistische Sprüche zum Teil. Also sie selber ist eine schwarze Person. Und da ist auch wieder, ne, jetzt geht wieder nicht aufregend, die Batte Rassismus gegen Weiße los, ne? Weil der halt auch Sachen, ne, so diese angepisst hat, auch getwittert hat, aber auch Sachen, wo ich sage, okay, genau, und es ist eine riesen Debatte losgebrochen. Was ist, wenn jemand, und jetzt natürlich davon distanziert, aber was ist, wenn jemand eben in seiner Jugend solche Spuren im Internet gelassen hat? Weil das ist eigentlich ganz spannend. Wir alle haben vielleicht mal in unserer Jugend Sachen gesagt, natürlich, die man heute nicht mehr sagen würde, ne?
Auf jeden Fall.
Und, oder was man machen würde. Und jetzt ist es aber so, dass das so festgehalten wird schon, ne? Also weil die Leute, die jetzt quasi jünger sind als wir, sind ja komplett mit Social Media aufgewachsen, komplett mit solchen Handys, wo man so einfach einen Screenshot machen kann. Früher musstest du noch eine SMS abschreiben, um die zu sichern, ne? Ja. Ich sag's ja nur. Der hatte dann SMS, ich hatte Bücher, wo ich eine SMS abgeschrieben habe mit Uhrzeit und Datum und dann so Nachrichten, die mir wichtig waren, gesichert habe, so manuell. Für die Nachwelt. Ey, falls irgendwann mal meine Nachfahren in irgendeiner Bibliothek Ausgrabung, oh krass, was ist das hier für ein Buch, oh übelst abgefahren. Das sind dann wie die Briefe von Goethe an Schiller oder so.
Genau.
genau, aber wie geht man denn damit um? Wie würdest du das so allgemein jetzt sehen, ohne vielleicht auf diesen spezifischen Fall so genauer einzugehen?
Ja, also ich sag mal so, also ich finde das schon auch, also dass Leute irgendwie, wenn sie jung sind, irgendwie auch Scheiße labern, du hast halt total recht, dass ich kann, zumindest auch wenn ich irgendwie von mir selber ausgehe, halt sagen, ich habe eine Menge Scheiße gelabert irgendwie, als ich Teenager war, weil, keine Ahnung, das halt gerade on Trend war oder und ich halt überhaupt gar nicht über Dinge reflektiert habe, also ich denke, ich habe schon über eine Menge Dinge reflektiert, aber manche Sachen eben auch nicht so und man sich halt auch verändert. So, und das gehört halt eben auch dazu, irgendwie zum Erwachsenwerden, so, ne? Und ich, von mir haben jetzt Leute auch nicht irgendwie erwartet, dass ich mich auch von jeder Sache distanziere, die ich gesagt habe, als ich ein Teenager war, weil Leute sich A, nicht dran erinnern und zweitens, ja, also in erster Linie, weil sich Leute nicht dran erinnern und es dafür keine Beweise gibt, so. Ja? Und ich habe die nur in meinem Kopf und ich kann mich wahrscheinlich auch nicht an jede einzelne Sache erinnern. Das ist natürlich, jetzt ist irgendwie, dass Leute das halt alles ins Internet kotzen und das deswegen halt natürlich für die Nachwelt irgendwie festgehalten wird. Das ist natürlich blöd, würde ich jetzt mal sagen. Das zwingt natürlich irgendwie Leute sich dann auch dazu, sich im Nachhinein irgendwie von bestimmten Aussagen zu distanzieren, was ich gut finde. So, ich finde es wichtig, irgendwie da Verantwortung zu übernehmen, wenn man das halt auch so öffentlich gepostet hat. Was auch dazu, wo man halt auch dazu kommt, wo ich denke, ja, alle müssen halt mal ein bisschen mehr Umgang mit Medien lernen und vielleicht auch wissen, welche Sachen man einfach mal nicht ins Internet postet. So, damit man genau so eine Sachen eben auch verhindert. Aber das, finde ich, sehe ich halt wirklich irgendwie bei Menschen, die halt sehr jung waren zu der Zeit. Ich finde, das ist halt was anderes, wenn du halt dann schon erwachsen bist. So. Dann würde ich sagen, ja, okay, dann kann man immer irgendwie im Nachhinein sagen, ja, nee, das habe ich ja nicht so gemeint und bla bla bla. Wo ich denke, ja, ganz ehrlich, so, wenn du irgendwann erwachsen bist, ja, Meinungen ändern sich auch zu Dingen, aber keine Ahnung, wenn du mit Mitte 20 halt irgendwelchen blöden rassistischen Scheiß postest und dann irgendwie mit Mitte 30 feststellst, dass das dumm war, da bin ich so ein bisschen so, hättest du vielleicht besser wissen können. So, ne? Ist jetzt halt Kacke. Und ja, wenn Leute dir das vorwerfen und keinen Bock dann auf dich haben, tja, damit musst du dann wahrscheinlich auch leben. That's life.
Ja, das stimmt. Ich finde diese Debatte sehr interessant, weil sich da die Lager immer sehr spalten, was Jugend heißt, was Jungsein heißt, was Verantwortung da irgendwie heißt. Also von einem Meinungsmischpool, die sagen, ja, Greta war auch super jung, wo die damit angefangen, warum haben wir denn dann auf die gehört, ne? Bis hin zu Amthor war jung, als es mit der Korruptionsvor, also alles Mögliche, ja. Ne? Das spiegelt nicht meine Meinung wieder, aber das sind tatsächlich die Gegenstimmen, die dann kommen und die dann natürlich sich Argumente so drehen und winden, wie es in ihren Kontext passt, auf jeden Fall. So, ja, ich denke auch, dass sich hier sehr zeigt, was passiert. Und dann denke ich aber auch mal wieder, also meiner Meinung nach, meine Recherche hat sie die Tweets ja auch nicht mehr veröffentlicht, sondern die gab es mal und die hat jemand gesichert, so wie viele Leute viele Dinge sichern. Wo ich auch immer so denke, krass, was das für ein Hobby auch sein muss, wenn du Leute hast, wo du Dinge sicherst oder wo du denkst, oh, die Leute kommen jetzt vielleicht, keine Ahnung, in verantwortungsvollere Positionen. Ich gehe jetzt mal alle Liste Politiker, Politikerinnen von XY durch und sichere mir mal den ganzen Shit, den ich irgendwie in der Hinterhand halte, Hinterhand halte,
ja.
Sehr viele Ha-Has und dann irgendwann die wieder raushaue. So. Also das finde ich halt auch ein bisschen krass so, ne? Und es ist scheiße, wenn man scheiße gesagt hat, dann ist das auch so. Und die Tatsache, was hier aber auch mal passiert, ist so, dass man gewisse Dinge, man kann die auch einfach nicht zurückdrehen. Ne? Also es ist auch so, egal was man macht und wenn man wirklich ernsthaft Treue zeigt und sagt, ja, war dumm und jetzt eine andere Meinung vertritt, dann denke ich auch so, ja, was will man auf der anderen Seite auch machen? Ne? Also wie weit soll denn das gehen? Wie lange will ich jemand dafür zur Rechenschaft ziehen, in was für einer Engmaschigkeit dann auch so. Gerade was so jüngere Sachen dann so betrifft. Aber ja, ich meine letztendlich alles, was von dir irgendwo gepostet wird, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich muss endlich mal mein Facebook aufräumen. Endlich mal. Und diese ganzen Bilder darüber ziehen und das mal platt machen, weil ich auch dachte, ja, das sind halt auch Bilder so, die sind jetzt nicht schlimm, aber wo ich auch dachte, die würde ich heute tatsächlich nicht mehr posten. Und ich bin da auch sehr, sehr, sehr von zurückgegangen, Bilder von mir ins Netz zu stellen oder Sachen von mir ins Netz zu stellen oder irgendwie so.
Ja, ich denke halt auch, ich versuche es gerade irgendwie auch nochmal anders irgendwie auch zu sehen, weil ich glaube, ich habe ja jetzt nur ganz kurz irgendwie so drüber nachgedacht, aber ich denke halt auch so, ich finde, dass es so eigentlich wie bei allen Dingen irgendwie im Leben, finde ich auch immer sehr dann so auf den Einzelfall einkommt und genau was es war, weißt du? Ich finde, so allgemein kann man das wahrscheinlich auch gar nicht sehen, weil ich glaube, es gibt halt irgendwie Dinge, wo man sagen kann, ja, das war halt irgendwie damals dumm und ich war jung und bla bla bla, so, ja. Auf der anderen Seite gibt es halt eben auch Sachen, wo ich sage, ja, das hätte dir halt auch schon damals klar sein müssen, dass das dumm ist. So. Und nicht irgendwie, wie es halt jetzt irgendwie sehr oft ist, zum Beispiel, sich Leute dann von Sachen distanzieren oder so, die halt ein paar Jahre her sind, die zum Beispiel in irgendeiner Art und Weise irgendwie rassistisch geartet sind und dann irgendwie bloß, weil wir jetzt gerade in einer Zeit leben, wo alle irgendwie woke sein wollen, irgendwie man dann sagt so, ah nee, und da war ich ja jung und das wusste ich ja nicht. So, wo ich denke, ja, aber es hat damals auch schon Leute verletzt, als du es gepostet hast. So. Und es war halt auch dann jetzt zu sagen, bloß damit es jetzt nach außen besser aussieht, nee, jetzt distanziere ich mich davon. Das ist dann was ich dann auch wiederum zum Beispiel problematisch finde. Wo ich dann denke so, ja, ich meine, ich werde jetzt irgendwie hier keine Hexenjagd irgendwie deswegen irgendwie auf irgendwelche Leute planen. Aber ich finde, du musst dann halt auch damit leben, wenn Leute halt sagen so, ja, ist mir scheißegal. Finde ich halt trotzdem dumm. Und nö, ich finde, das verzeih ich nicht. So, und ich finde, den Leuten, die halt irgendwie betroffen sind von bestimmten Sachen und die das halt irgendwie verletzt hat, auch in der Vergangenheit, die können sich halt auch dann entscheiden zu sagen, so, ja, ist mir aber kackegal, dass du dich halt jetzt davon distanzierst oder dich jetzt dafür entschuldigst. So, ne? Weil ich denke gerade irgendwie an so Sachen, wenn man das mal aus dem Internet rausnimmt und in die reale Welt setzt. So, ne? Weil ist halt nun mal so, Leute denken immer so, ja, ist halt das Internet, ist halt irgendwie alles so ein bisschen, ist halt virtuell, aber das hat ja trotzdem reale Folgen für Menschen. Und wenn ich irgendwie daran denke, dass halt bestimmte Menschen irgendwie in meiner Schule oder in meiner Klasse halt scheiße zu mir waren, als wir Teenager waren. Und würden die jetzt quasi in real life ankommen und sich bei mir entschuldigen und sagen, oh ja, und damals, das war irgendwie voll kacke von mir, dann denke ich mir so, ja, aber das hat ja trotzdem irgendwie reale Schäden bei mir hinterlassen, dass du mich halt so behandelt hast. Und bloß, weil du jetzt irgendwie kommst und sagst so, ah, naja, ich war damals jung, würde ich mir halt trotzdem denken, so, fick dich, ist mir egal.
Ja, weißt du, wie ich meine? Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Das stimmt, das muss man auch so ein bisschen abgrenzen, auf jeden Fall. Aber die Sache ist die, was halt bei solchen Debatten jetzt oft passiert, wenn die in die Öffentlichkeit getragen werden, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Menschen, die das eigentlich betrifft und die eigentlich sagen sollten, ja, fick dich ins Knie, denn Entschuldigung, die ist mir sowas von scheißegal, dass die die Stimmen sind, die vielleicht sogar am ehesten noch sagen, gut, wir müssen jetzt irgendwie da ne, Konsens finden, wir müssen jetzt irgendwie darüber reden oder bla bla bla. Und dass tatsächlich eher so in die andere Richtung geht, dass das wieder so ein absolutes, naja, wie soll ich das sagen, Strohpuppe ist für alles Mögliche dann wieder. Und das ist dieser grünen Politikerin jetzt auch passiert. Das heißt, die bekommt Morddrohungen ohne Ende, Vergewaltigungsandrohungen, ne? Also ja, es sind nicht, die Leute, die sagen, sicherlich vielleicht auch andere Nachrichten, das kann ich jetzt nicht einschätzen, ne? Die sagen, okay, ich setze mich jetzt differenziert damit auseinander oder ich äußere, weil das würde man auch im realen Leben machen. Ne? Du würdest deine Kritik zumindest in einem Ton äußern, wo du sagst, okay, das ist gesellschaftlich noch okay und man kann ja auch seine Wut darüber auch ausdrücken, gar keine Frage, aber es ist halt auch mal die Sache, ist man dann besser, wenn man jemand also mit Vergewaltigung droht, ne? Also ja. und das finde ich immer machen, wahrscheinlich lehne ich mich auch zu weit aus dem Fenster, aber ich habe das Gefühl, marginalisierte Menschen, die davon betroffen sind, sind die am wenigsten dann jemand schreiben, hallo, ich bring deine Mutter um. Ne? Ja, also
so ist eine, jetzt auch so mein Eindruck.
Genau, so, ne, richtig. So, sondern die anderen die Debatte sehen und dass das dann ganz viele halt, und davon gibt es wahnsinnig viele Menschen, wie ich weiß, die haben schon oft in diesem Podcast darüber geredet, aber die halt einfach hammerhart gerne Leute beleidigen und Hass verbreiten. Also so richtig, da geht es nicht mehr um die Debatte und auch nicht mehr darum, was wer wo wie geschrieben hat, sondern da wird einfach Hass verbreitet. Einfach permanent, also Wahnsinn. Und das ist auch eine Sache, wo ich dann auch wieder denke, ja, auch wenn ich das jetzt, ne, ich habe mich jetzt auch nicht so genau damit befasst, dass ich jetzt eine Meinung haben kann, ob ich das persönlich jetzt genau, was die geschrieben hat, noch, ne, wie ich da jetzt dazu stehe, aber selbst wenn ich jetzt sagen würde, okay, ja, das war mega, mega Shit, weil sie hat, keine Ahnung, hat sich Adolf Hitler auf ihre Brust tätowieren lassen oder so. Also, ne, du verstehst, was ich meine, was sehr krass ist, würde ich sagen, boah, aber dann damit, also, ne, womit ist das? Und vor allem, da geht's ja nicht mehr um die Debatte, da geht's nicht mehr um den Inhalt, da geht's nur noch um Hass. Ne? Ja, das muss man halt echt mal sagen. Und das ist dieses fadenscheinige Strohpuppenargument. Und das riecht mich, glaube ich, in solchen Debatten immer sehr auf.
Absolut. Und es ist ja auch so, dass ich eben das Gefühl habe, gerade eben, dass die Menschen, die sich so sehr drüber aufregen, die selber gar nicht irgendwie vielleicht von der Diskriminierungsform betroffen sind, weißt du, wo ich denke so, denk mal ganz kurz drüber nach, so, weil jeder hier hat Leichen im Keller. So, weißt du, und du warst vielleicht einfach nur schlau genug, es nicht ins Internet zu kotzen. So, aber das heißt nicht irgendwie, dass du nicht die gleiche Scheiße vielleicht gelabert hast, als du in dem Alter warst.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich selber auch nicht rausnehmen, dass man selber, wenn man sich über Dinge aufregt, Dinge erzählt oder irgendwas, dann auch Sachen sagt, die andere Leute verletzen. Ne? Das passiert. Da bin ich die Letzte, die da schreiben würde, okay, nee. Ich formuliere alles immer so, ne, korrekt, dass man sagen kann, okay, das ist nicht ne, in irgendeiner Form. Man versucht es natürlich immer, aber ich will damit sagen, es passiert halt. Ne? Also Diskriminierung ist ein Teil vom Alltag und irgendwie. Und ich denke, dass der ganz wichtige Punkt ist, aber das sichtbar zu machen und dann natürlich daran zu arbeiten, dass, was heißt auszumerzen? Ne? Wahrscheinlich wird es weiterhin passieren, aber reflektiert darüber dann quasi zu sprechen. Und natürlich gibt es Sachen da, wo ich auch sage, hey Leute, das kann man sich einfach angewöhnen, dass man das nicht mehr sagt. Ne? So, das ist es einfach. Ne? Gar keine Frage, aber ja, auf jeden Fall spannende Debatte, die wieder passiert. Das heißt spannend, irgendwie auch traurig, weil sie eigentlich nicht dazu so richtig beiträgt, um über genauso so Sachen zu reden wie: Behandelt man das jetzt? Wie verändert man das jetzt? Wie nimmt man das jetzt wahr? Weil sie ist, wie du schon gesagt hast, nicht die Einzige, die das sicherlich gemacht hat. Und ich denke, es betrifft auch von der Jugend einen sehr großen Kreis irgendwie. Und wie geht man denn dann damit irgendwie um? Oder auch wenn alle Kinder sich irgendwann mal an den Eltern rächen wollen, weil sie die als Babys auf Instagram hochgeladen haben.
Ja, genau. Das wird noch kommen, ey.
Was ist mit dieser Generation?
Das wird so weird.
Der Instagram-Baby ist Mutti, warum habe ich denn noch 5000 gefällt mir an Angaben?
Ich war gar nicht so süß wie die anderen Babys, weil meine Freundin hat gesagt, sie hatte 1 Million Likes auf dem Foto von ihrer Geburt.
Aber das ist ja super, so zwei richtig bettelnde Moms, die dann die ganze Zeit so sich hochbetteln und dann genau passiert das auf dem Spielplatz. Dass Kinder sich dann genau darüber unterhalten. Das ist eine gruselige Vorstellung, die aber gar nicht so fernab irgendwie ist. Gut, das war jetzt wieder mal natürlich ein bisschen was Ernsteres als Gedanke dazu. Und wir hauen euch jetzt noch was auf die Ohren.
Cuties und Wendys Musikempfehlung.
Ja, die Idioten ist schon spielen ja eh nichts mehr.
Hauptsache, man kann dancen.
Und wie immer fängt unsere Musikexpertin Wendy damit an.
Yes, okay, cool. Also, wir haben einmal, es ist ja jetzt vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht wann genau, das Album von Lil Nas X rausgekommen. Und ich muss sagen, ich war ja gespannt und ich war so, okay, ich glaube, das wird cool. Und jetzt habe ich es mehrfach gehört und bin so, not so impressed actually. Aber ich fand die erste Hälfte des Albums finde ich ganz gut und die letzte Hälfte finde ich relativ lame. Aber wir nehmen trotzdem einen Song, den ich ganz großartig finde und der ja auch als Single rauskam von Lil Nas X von dem Album Montero. Der Song Industry Baby featuring Jack Harlow. Und der kam ja eben als Single raus und den Song, ich finde, das ist der stärkste Song auf der Platte, neben Montero, dem namensgebenden Song. Alle anderen Songs finde ich so ein bisschen mwah. Aber ja, den finde ich auf jeden Fall gut. Den hau ich drauf. Und dann ist natürlich irgendwie auch das Album meiner momentan liebsten Band herausgekommen. Das war, glaube ich, vorletzte Woche. Von The Muslims aus den USA. Großartige schwarze Punkrock-Band, die unter anderem unter Vertrag ist bei dem Label von dem Bad Religion-Typ. Und ja, die haben einfach einen Song. Ich habe die Platte gehört. Die ganze Platte geht exakt. Hat 12 Songs und geht 21 Minuten und 42 Sekunden lang. Richtig schön Punkrock einfach. Und ich bin so in der U-Bahn, höre gerade die Platte zum ersten Mal und stolpere dann so über den Song, der heißt Illegals. Und ich musste so lachen in der U-Bahn, als dieser Song kam, weil ich war richtig genervt, weil ich musste mein Equipment durch die halbe Stadt transportieren und alle Leute sind mir hart auf den Sack gegangen. Und Illegals erzählt so ein bisschen quasi in einer sehr ironischen Art und Weise darüber, wie es total kacke ist irgendwie, dass halt so diese ganzen illegalen Einwanderer und so, die hier ins Land kommen und da und die uns unsere Jobs wegnehmen und da. Und dann ist einfach der Refrain: No one's illegal but white people. No one's illegal but white people. Und es ist halt natürlich aus dem US-Kontext und ich musste so lachen. Ich find's so geil. Mein absoluter Lieblingssong. Beste Hookline auf diesem Planeten. Singe ich jetzt immer, wenn ich mal wieder genervt bin von Menschen. Von daher, der kommt auch auf die Playlist.
Sehr gut, sehr gut. Das klingt schon mal super. Ich hab, ja genau, da, bei Lil Nas X kann ich mir noch dran erinnern, dass dieses Musikvideo, was auch zu kommen bei Your Name, so mega gehypt wurde, als es rauskam. Ja. Das habe ich mir tatsächlich dann auch angeguckt, weil ich dachte, was ist das für ein krasser Hype. Ansonsten muss ich auch ganz ehrlich eingestehen, habe ich bewusst von nichts viel vorher gehört. Also das war, weiß ich nicht, keine Ahnung, ist nicht so meine Bubble reingeflossen. Ich habe heute einen Künstler, der nennt sich Oliver Tree und der macht, also auf den bin ich aufmerksam geworden, weil der mit Lil Big zusammen so Collab-Sachen gemacht hat, auch Featurings. Und der macht im Prinzip auch so was Ähnliches wie Little Big, nur so ein bisschen gemäßigter. Also Tech, Pop, Punk, könnte man das ausdrücken. Und der hat einen wunderbaren Song mit Little Big zusammen gemacht, der heißt Internet. Und der ist wirklich sehr, sehr lustig und hat mich auch sehr an Jeff Burnhams Internet-Song erinnert. Aber ist wirklich sehr cool. Und dann auch ein anderer Song noch, You're Not There, und der so ein bisschen mich auch erinnert an diese ganze Emo-Pop-Punk-Zeit, die man so hatte. So alle leiden und so wie schmerzlich und man muss noch mehr was Kara und Lidschatten auftragen und man sieht eigentlich gar nichts mehr. Also ich hatte das ja auch früher nicht so extrem, aber so teilweise. Wir haben ja früher gesehen. Wir haben es geschafft, dass unser Blickfeld, dass wir unsere Umgebung noch wahrnehmen konnten. Es ist mir jetzt im Nachhinein ein Rätsel. Und naja, auf jeden Fall, den finde ich aber sehr, sehr, sehr gut. Den haue ich auch noch mit auf die Playlist drauf. So, dann verabschieden wir uns bis bald wieder. Wir versprechen nicht, wir versprechen niemandem was. Es erinnert mich auch einen ganz furchtbaren Spruch von den Eltern immer, wenn man gesagt bekommt, du musst den Müll runterbringen. Oh, ich muss gar nichts außer sterben.
Ja. Ich muss überhaupt gar nichts.
Ja, genau. Also wir müssen ja auch nichts versprechen, Leute. Wir können sagen, dass wir versuchen, dass ihr uns in 2 Wochen wieder hört.
Okay, cool.
Okay, cool, genau. Solange ihr uns keine sehr große Anzahl an Spenden überweist, müsst ihr euch darauf verlassen. Dann können wir nichts gewährleisten hier. So, Dele, mit diesem Spruch aus der Jugend, der jetzt offiziell die Poesiealbum-Sprüche abgelöst hat. Oh Gott, schlimme Sprüche, die man selber zu seinen Eltern gesagt hat und die Eltern zu einem gesagt haben. Das ist unsere neue Verabschiedungskategorie. Adieu.